Predigtext aus Johannes 2, die Hochzeit zu Kana. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren für die Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Und sie brachten es ihm. Der kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Und er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Zur Atmosphäre hier: Man sagt in der Gruppendynamik, Störungen haben Vorrang, weil hinter den Störungen eigentlich Bedürfnisse stecken und dann jemand zu Wort kommen kann, der oder die noch nicht vorgesehen war. Wenn es hier Störungen gibt in der Wärmeversorgung, in der Technik, dann ist das die Chance, dass etwas anderes zu Wort kommen kann. Jemand hat mir mal gesagt, Störungen im Gottesdienst sind super, dann kann der Heilige Geist dazwischen kommen. Ich möchte uns einladen, das positiv zu nehmen und zu sagen: Hören wir zu, wenn gesungen wird am Flügel und wir den Text nicht mehr vor Augen haben, vielleicht kommt er dann wieder ganz neu zu uns und so weiter. Es lässt sich vieles aus solchen Momenten nehmen, natürlich auch Frust, aber das lohnt sich nicht. Wenn jetzt schon keiner zuhören würde, ich weiß nicht, vielleicht sind doch einige am Telefon, dann wollen wir das nicht machen, dann könnten wir uns auch hier zusammensetzen und einen Gottesdienst feiern, der nicht Vortrag ist und hier von vorne gemacht wird, sondern den wir miteinander teilen. Und ich finde, so könnten wir die Krisen unserer Zeit und die Unterbrechungen, die eben ungewollt sind und auch unangenehm manchmal, versuchen zu nutzen. Das muss ja hier in Kana auch passieren. Denn da gibt es eine Panne. Vielleicht ist es auch gar keine Panne, sondern der übliche Verlauf, wenn Menschen zu viel feiern. Aber es muss etwas geschehen. Es ist nicht möglich, dass es so weitergeht. Und diese Geschichte ist am Anfang des Johannesevangeliums eine Programmrede. Eine Programmgeschichte, ist gar keine Rede, eine Programmgeschichte. Wenn Johannes hier sein Evangelium beginnt und gleich ist Jesus natürlich im Spiel, schon in Kapitel 1, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dann kommt jetzt die erste Geschichte, wie Jesus unter den Leuten zeigt, was Gott möchte. Und damit ist für uns natürlich auch gefragt, die Frage neu aufgeworfen: Was möchte denn Jesus von uns? Am dritten Tag war eine Hochzeit in Gaza. Oder welche Orte sollten wir hineinlesen in diese Geschichte? Es gibt Orte in dieser Welt, die geben kein Fest mehr her. Ich glaube, in Gaza wird nicht mehr geheiratet seit vielen, vielen Tagen. Auch in der Ukraine, zumindest in der Ostukraine, ist das schwierig. Oder ganz anders, als man dachte. Und man heiratet zum Trotz, weil die Liebe soll doch am Ende das letzte Wort behalten. Und am dritten Tag, darauf werden wir nachher auch noch zurückkommen. Das ist von Johannes auch bewusst gesetzt. Und Kana ist auch nicht irgendein Wort. Es gibt vielleicht einen kleinen Hinweis noch im Laufe des Johannesevangeliums, was uns hilft, die Situation sich ein bisschen vorzustellen. Aus Kana kommt, Johannes 21, Nathanael, einer der Jünger, wird extra erwähnt. Das heißt, da gab es eine gewisse Attraktivität in Kana, in diesem Ort in Galiläa, unweit von Jerusalem, zu Jesus hin. Und vielleicht dann auch die Gefolgschaft. Vielleicht war deshalb Jesus eingeladen mit seinen Jüngern. So heißt es hier ja extra. Maria war sowieso da. Das könnte auch nochmal ein Hinweis sein. Von der wird nicht gesagt, die ist eingeladen. Vielleicht ist sie sogar ein bisschen Mitveranstalterin. Vielleicht sind das Angehörige hier, Jesus und seine Mutter, auf dieser Hochzeit. Es macht Spaß und Lust für den Kopf nachzudenken. Was ist das eigentlich für eine Geschichte? Warum kommt da ein Fest zustande? Weil diese Menschen eine Beziehung zueinander hatten. Auf diesem Fest in Kana, da passiert es eben, die Mittel zu feiern ausgehen. Also, da ist dann irgendwie die Butter weg und man will die Stullen schmieren. Und es geht gar nicht um den Wein an sich. Da wird ja auch viel rum erzählt, warum der auch ausgegangen ist und so. Da hat einer nicht ordentlich vorbereitet. Haben wir vielleicht schon viel Predigten gehört. Ich habe vielleicht auch schon dumme Auslegungen dazu gehalten, muss ich sagen. Wenn man so zurückdenkt, dann ist da manches reingelesen worden, was da gar nicht drinsteht. Es ging einfach der Wein aus. Das ist im Leben so, dass in dieser Welt so, in diesem Kosmos so, in diesem Universum so, dass es ein physisches Grundgesetz, dass die Dinge nicht endlos sind, dass die Wärme verschwindet, wenn man sie auch in den Raum pumpt. Die geht wieder weg. Alles hört auf, alles ist irgendwann zu Ende. Alles geht zur Neige, nichts ist unendlich da. Wir müssen es lernen, mit den Frustrationen zu leben, mit den Vergeblichkeiten, dass nicht alles immer zu kriegen ist. Und viele Menschen in dieser Welt müssen damit jeden Tag kämpfen. Wir sind ärgerlich, wenn es mal irgendetwas nicht gibt. Und natürlich ist es mehr als ärgerlich, wenn auf einer Hochzeit kein Wein mehr da ist. Vielleicht haben sie alle gut getrunken und gut gefeiert, war es eine gute Hochzeit, aber jetzt war kein Wein mehr da. Und dann ist es Maria, die Mutter Jesu, die kommt und geht zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Das aber ist der erste Programmsatz in dieser Geschichte. Das ist ein Programmsatz über diese Welt in Gaza, in Kana, in Bachmut und wo immer es ist, in Berlin, an welcher Adresse auch immer ich oder du wohnen, es ist oft eine Erfahrung in unserem Leben, wir haben keinen Wein mehr. Und nicht, weil wir ihn nicht gekauft haben, sondern weil eigentlich die Möglichkeit zur Lebensfreude uns irgendwo entglitten ist. Das soll ja der Wein hervorrufen, das soll nicht den Rausch hervorrufen, sondern die Lebensfreude zum Ausdruck bringen, die soll darin gefeiert werden. Deshalb wird eigentlich im Orient auch nicht viel Wein getrunken, sondern es ist das symbolische Festgetränk. Eine Festsymbolik, dafür steht der Wein. Und wie viel Festlichkeit haben wir noch in unserem Leben? Sie haben keinen Wein mehr, das ist die Botschaft über uns. Und das ist auch die Botschaft über unsere Wohlstandsgesellschaft. Wir haben keinen Wein mehr. Wir haben bei aller Partyfähigkeit und Dekorationsfähigkeit und Catering-Möglichkeiten vergessen, wie man richtig feiert. Kürzlich gab es eine Nobelpreisverleihung, Friedensnobelpreis für eine iranische Kämpferin in Narges Mohammadi heißt sie, glaube ich, die nicht anwesend sein konnte, weil sie im Gefängnis sitzt. Und ihre Töchter und Freundinnen haben das entgegengenommen. Und die haben auf dieser Nobelpreisüberreichung haben die getanzt. Und haben vorher gesagt, uns wurde gesagt von den Protokollführern, bitte tut das nicht, das macht man nicht in der Gegenwart des Königs und der Königin. Ja? Und sie haben gesagt, das ist nicht unser Protokoll. Wir müssen tanzen, wenn ein Fest ist. Und viele Menschen feiern ihre Feste immer noch in ganz kleinen Möglichkeiten und wir in unseren großen Möglichkeiten kriegen es nicht mehr richtig hin. Wir haben keinen Wein mehr. Darüber sollten wir einmal nachdenken. Wir als Freikirche haben keinen Wein mehr. Darüber müssten wir uns sehr traurig einmal Gedanken machen. Wir haben in unserer Wohlstandsgesellschaft so viele Möglichkeiten und protestieren dagegen, dass es nicht noch mehr sind. Das ist unsere eigentliche Armut. Maria wird zurückgewiesen von Jesus. Und da müssen wir einmal eine kleine Anmerkung machen, denn der Martin Luther hat ja da übersetzt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Als sie zu Jesus kommt und sagt, es ist kein Wein mehr da. Im Text steht eigentlich, was ist mit mir und was ist mit dir, Frau? Was ist mit mir und was ist mit dir? Das ist nicht so die Zurückweisung von Maria, wie Luther es uns sagt, sondern es ist die Rückfrage Jesu. Und wenn du den Mangel jetzt siehst, bist du dann nur die Petze, die das an die Glocke hängt? Bist du dann nur der Jammeronkel, der immer über alles meckert und kritisiert und der über alles schimpft und der weiß, wie es besser ginge, aber nichts besser macht? Was ist mit dir und was ist mit mir? Du, lass mal Gott und Jesus seine Geschichte und seine Möglichkeiten. Und was ist deine? Wahrzunehmen, was ist. Aufmerksam zu sein, wach. Maria ist eine umsichtige Teilnehmerin an diesem Fest und sie hat etwas Wesentliches zu sagen, aber sie hat nicht den Wein. Was ist unsere Erfahrung mit uns? Dass wir es können, müssten, dann sind wir unter Druck, dann sind wir im Betrieb und rasen durch die Gegend und versuchen es hinzukriegen, was wir gar nicht können. Oder sind wir nur die Armen, die es brauchen? Und die fragen müssen, wo gehe ich damit hin, mit dem, was ich eigentlich brauche? Und kümmere ich mich Aufmerksamkeit und wach darum, dass ich dahin gehe an die richtige Adresse, um das, was ich brauche zum Leben, damit ich mit anderen und für andere leben kann, das bekomme, was nötig ist. Das ist die Rolle hier von Maria. Was ist mit dir und was ist mit mir? Die Frage mitzunehmen lohnt sich, glaube ich, und nicht die Zurückweisung und die Spekulation über Maria und was die da für eine Rolle spielt. Die ist halt die Mutter. Und vielleicht braucht unsere Gesellschaft diese Mütterlichkeit in jedem Mann und jeder Frau, die danach fragt, was ist mit dir und was ist mit mir? Und wo ist die Quelle, die sagt, bei mir findest du Leben? Jesus weiß, dass er hier eine Rolle spielt, aber er braucht die richtige Zeit dafür. Sie ist hier noch nicht gekommen. Wir sind erst in Kapitel 2 vom Johannesevangelium. Da kommt noch einiges. Wann ist eigentlich seine Zeit gekommen? Wir kommen am Schluss darauf zurück. Das ist der dritte Tag. Und was macht Jesus, als seine Zeit in diesem Moment gekommen ist, für diese Situation, für diese Not? Es gibt doch so viele Nöte. Manchmal haben wir in der Kirche gesagt, Jesus ist nur für eine Not gekommen, dass uns unsere Sünden vergeben sind. Und er wird reduziert auf den Gekreuzigten am Kreuz. Jesus ist auch der Lehrer. Ganze 20 Kapitel braucht der Johannes, um zu entfalten, wer Jesus eigentlich ist. Jesus ist ganz viel. Und er ist auch nicht nur der Wundertäter, er ist auch der Wundertäter. Ja, es gab Wunder in meinem Leben, aber so viel waren es ehrlich gesagt auch nicht. Als Gläubiger. Wahrscheinlich habe ich viele übersehen, bin undankbar gewesen und habe überhaupt gar nicht gewusst, dass ich da Not hatte und hatte schon das Wunder und habe es gar nicht genommen. Kann auch passieren. Kleine Anmerkung, im Markus-Evangelium und im Lukas, da sind noch 13 und 20 Wunder erzählt, bei Johannes nur noch 8. Im Laufe der Erzählungen über Jesus werden immer weniger Wunder erzählt, weil es nicht darauf ankommt, dass er Wein zaubert, sondern weil es darauf ankommt, einen größeren, tieferen Halt im Leben zu bekommen als nur Partygesellschaft. Jesus gibt uns was ganz anderes und viel mehr und er muss dafür etwa erstmal Platz schaffen. Da sind 6 Krüge mit je 100 Litern, die sind für die Reinigung, die kultische Reinigung aller Teilnehmenden vorgesehen. Das heißt, dass man sich die Hände wäscht, Füße wäscht, Gesicht wäscht. Aus dem Islam können wir das noch nachempfinden und auch nachlernen vielleicht, wir müssen es aber auch nicht nachmachen, wie man sich wäscht, dass das ein rituelles Verhalten ist, damit man auch sagt, ich bin sauber, ich bin, und das heißt ja mehr, als dass nur der Staub weg ist von den Füßen, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt hier, ich kann jetzt hier sein. Und dafür hat die Religion und der Kult auch im Judentum, und wir wissen von Pharisäern und Schriftgelehrten, wie gründlich sie darin waren, gründliche Rituale vorgesehen, die auch immer eingehalten wurden, ob sie Sinn machten oder nicht. Jesus hat sie manchmal nicht eingehalten. Und Jesus nimmt diese 6 Krüge, die für die kultische Ordentlichkeit und Betriebsabläufe vorgesehen sind, und macht daraus Festlichkeit. Das ist die Story, die hier erzählt wird. Die 6 Reinigungswassergefäße werden umgewidmet in Weinkrüge. Und nicht mehr zum Waschen benutzt. Und das ist das Programm, das Jesus hier für die Erneuerung des Gottesverhältnisses, denn er ist natürlich ein treuer und naher Gottesjünger, der Gott Vater nennt, wie das kaum einer gewagt hat zu seiner Zeit. Weil das war immer der König, war der Unaussprechliche, dem man keinen Namen, sondern nur 4 Buchstaben gab, die man nicht aussprechen durfte. Gott, der so weit weg war, den holt Jesus als Vater nah, der nun nicht Wein wegen des Alkohols, sondern wegen der Lebensfreude austeilt. Wie viel in unserer Festlichkeit, wie viel in unserem Betrieb müsste Festlichkeit werden? Wie viel in unserem Betrieb könnte zu einer großartigen Festlichkeit ausarten, wenn wir nur die Wasserkrüge mit Wein füllten? Und Gefäße haben wir genug. Was haben wir für Räume, was haben wir für Veranstaltungsräume, was haben wir für Immobilien, was haben wir für geistliche Frömmigkeitsübungen, auch in unseren persönlichen Traditionen, in denen wir Bibel lesen und beten und unsere Gewohnheiten feiern. Aber feiern wir sie noch oder feiern wir sie nur noch ab als betriebliche Veranstaltungen? Gottesdienst von 10 bis 10:55, wenn es lang geht, 11:05, dann aber bitte zu Ende. Und dann ist das der beste Wein, den es gab. Den gab es vorher nicht. Das ist ja das, die große Irritation am Schluss. Nicht, dass wieder Wein da ist, sondern dass der so gut ist. Erinnert euch doch bitte einmal, wann war das letzte große, schöne Fest, auf dem ihr wart? War jetzt vielleicht nicht Weihnachten, weil da ist ja jedes Mal das Gleiche. Würstchen und Kartoffelsalat. Und ist ja nicht das große Fest. Ein großes Fest in deinem Leben, auf dem du schon mal warst. Erinnerst du dich? So ein richtiges Fest. Eins, wo du gesagt hast, naja, wir gehen aber, Schatz, auch um 11 wieder. Nee, dann bist du bis 1 geblieben. Gab es so ein Fest, wo du länger geblieben bist, weil es so gut war? Vielleicht ein Jubiläum, eine Hochzeit. Auch Beerdigungen können solche Feste sein, man macht nur nicht so lange und nicht so wild, aber Beerdigungen können so richtige, gute Feste sein, in denen man redet, es sich Geschichten erzählen kann über diesen Menschen und über die eigene Familie und über das Wirken, in dem man sich auf einmal wiederfindet und erinnert wird und was zusammengefasst wird. Feste feiern eigentlich zusammen ein Leben oder eine Lebensphase und auf einmal kann da was aufleuchten und kann großartige Wirkung auslösen, nochmal zum Segen werden. So ein Fest, so ein Jubiläum kann zum Segen werden, kann natürlich auch furchtbar langweilig sein. Wann warst du das letzte Mal auf einem richtig großen Fest und bist länger geblieben? Oder gab es auch Feste, wo du gegangen bist, wo du gedacht hast, heute möchte ich feiern, aber nee, hier gehe ich wieder, weil mich nimmt sowieso keiner wahr. Die machen ja nur dumme Sprüche. Oder die Musik ist so laut. Oder ich bin nicht richtig angezogen. Ich bin underdressed oder overdressed. Ich habe nicht verstanden, worum es hier ging. Ich mag hier nicht sein. Ich werde vielleicht beschämt durch dieses Fest. Also gehe ich wieder. Es gibt auch schlechte Feste. Aber Jesus möchte hier sagen, mit mir kommt eine neue Festlichkeit in euer Leben. Ich gucke nicht, was ihr anhabt. Ich gucke nicht, was es hier zu essen und zu trinken gibt. Er hätte sicherlich auch den Wein, das Wasser nutzen können. Sondern Feste bedeutet doch, da ist jemand eingeladen. Ich bin eingeladen, ich kann da hinkommen. Gut, ich hole noch Blumen und bringe noch Pralinen mit oder irgend sowas, aber ich bin es kostet mich nichts. Ich kann einfach kommen, ich bin willkommen geheißen. Unter Menschen, die auch willkommen geheißen sind. Ich muss also gar nicht drüber nachdenken, passen die hierher, gehören die hierher, warum sind die hier, das ist nicht meine Rolle. Was ist meins, was ist deins? Der Gastgeber sagt, du kannst kommen. Komm, wie du bist. Come as you are Partys haben wir früher gefeiert. Da musste keiner nach einem Motto sich verkleiden und dann wurde erstmal so gecheckt, was ist das Tollste hier. Das ist keine Party, das ist kein Fest. Das ist eine Party, aber kein Fest. Auf einer Feierlichkeit, die gut ist, die die Festlichkeit widerspiegelt, die Jesus wollte, hat man Zeit. Im Orient wurde 3 Tage gefeiert oder 7 Tage. Wie auch immer. Da guckt keiner auf die Uhr. Da möchte man bleiben. Schade, dass es vorbei ist. Hat mich unheimlich viel Energie gekostet. Morgen muss ich wieder zur Arbeit. Aber ich bin ja voll von Vitalität von diesem Fest. Solche Feste gibt es. Und eine solche Festlichkeit möchte Jesus erzeugen. Und wenn jetzt unsere Umgangsweisen mit Glauben, mit Liedern, Musik gehört auch zu jedem guten Fest. Was für tolle Musik. Ist doch gar nicht wichtig. Im Konzerthaus ist wichtig, ob einer sich räuspert, dazwischen wulpst oder dazu sich verspielt. Schlechtes Konzert steht dann in der Zeitung. Auf einem Fest ist das völlig egal, wie die singen. Und am Ende singen alle mit. Muss ja nicht gerade im Malle sein. Sondern können auch schöne Lieder sein. Kann einfach Lebensausdruck sein, der zeigt, ich weiß, ich bin hier und ich soll hier sein und ich möchte feiern. Ich weiß, ich bin hier und ich bin gewollt, geliebt, bejaht. Ich bin eingeladen. Jemand möchte seine ganze Großzügigkeit mir schenken, damit mein Leben weitergehen kann. Und genau das ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk und mit Jesus fortgesetzt für alle Menschen über das Volk Israel hinaus. Du sollst eingeladen die Großzügigkeit Gottes erleben, die aus Wasser in deinem Leben, das es ja viel gibt. Und Gott sammelt ja auch die Tränen in einem Krug, heißt es einmal im Alten Testament, der aus Wasser Wein macht. Ein Grund, dankbar zu sein, ein Grund zu feiern und aus jedem Alltagsmoment ein Fest zu machen, weil ich weiß, ich bin bei Gott gewollt, geliebt und bejaht. Das soll jeden Tag passieren. Hier passiert es am 3. Tag. Am Ende des Evangeliums, das ja wie kein anderes von der vollkommenen Freude spricht. Das ist Slang bei Johannes. Mal lesen, 21 Kapitel. Die vollkommene Freude. Ist auch ein Roman von Luise Rinser. Kennt keiner mehr, katholische Autorin aus den 60er, 70er Jahren. Den Wolf umarmen, hat sie gesagt. Den Wolf umarmen. Das Leben ist ja nicht nur freundlich. Aber die vollkommene Freude ist ein Geheimnis, das in jeder Beziehung und jedem Leben stecken kann. Die vielleicht nicht gröhlende Freude ist, die jeder mitsingt, sondern die meine Entdeckung ist, dass ich einen Grund habe, fröhlich zu sein, Freude zu zeigen, Freude zu haben, Freude zu leben. Also in diesem Johannesevangelium, das von der vollkommenen Freude spricht und am Ende den reden lässt, der am Kreuz stirbt, es ist vollbracht. Das sagt auch nur Jesus am Kreuz bei Johannes. Der erzählt auch davon, dass am 3. Tage er im Garten war und dass er den Menschen begegnet ist. Thomas, dem Zweifler, den Jüngern und darunter Nathanael aus Kana. Man braucht vielleicht 21 Kapitel im Leben, bis man es lernt, dass es nicht darauf ankommt, ein ordentlicher Mensch zu werden, sondern einer, der sich unter der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, und wir haben gelebt von Gnade zu Gnade und genommen aus Fülle zu Fülle, 6 Krüge lang, bis wir am 7. es genießen können und feiern und dankbar sein können, dass wir am 3. Tage auferstehen zu einem neuen Leben, zu einem neuen Leben der Festlichkeit. Mag sein, diese Stunde ist in unseren Alltagswochen noch nicht gekommen. Aber sie kommt. Was ist deins? Meins ist, Jesus, aus Wasser Wein zu machen und die Festlichkeit zurückzuholen in die Armen, in die Gesunden, die Kranken und in die reichen Gesellschaften, damit das Leben eine andere Grundlage und Bedeutung hat. Vollkommene Freude gibt es nur dort, wo ich ganz angenommen bin und keiner sagt, was hast du an, wie siehst du aus, was bringst du mit, sondern sagt, komm, es ist alles bereit. Am Ende, sagt Luther Zinetti, werden wir die Rechnung bezahlen müssen. Für jeden Tag, für alles, was wir genommen haben, für die Sonne und den Regen, für die Schönheit und für die Traurigkeit. Am Ende die Rechnung. Wir haben sie ohne den Wirt gemacht, dichtet er zu Ende. Er hat uns eingeladen und sagt und lacht, soweit der Himmel reicht, und sagt, es war mir ein Vergnügen. Amen.